Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hi, ich bin in die Trash-Falle getappt mal wieder.
Du bist in die Trash-Falle getappt?
Ja, und hab Kunst-News und das ist alles. Das muss uns jetzt durch die nächsten 60 Minuten tragen.
Also bist in die Trash-Falle getappt und hast Kunst-News.
Ja, hast du
in welchem weirden Achtel des Internets hast du dich wieder rumgetrieben? Was musst du eigentlich tun, damit du die News gefunden hast?
Ja, also mein Buch kommt ja dieses Jahr raus, mein nächstes. Hoffentlich. Aber es geht vielleicht um Trash und Kunst. Nein, offensichtlich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe nachts ferngesehen und ich auf dem Weg hierhin die Nachrichtenseite geöffnet.
Okay, und, so wie es bei mir oft ist, dass ich durch einen Park laufe und einfach hoffe, dass noch irgendwas Weirdes passiert. Wie als wir jetzt in Mannheim letztens aufgetreten sind. Und ich sage mal, unser beider Zettel mit Stichpunkten für den Auftritt war etwas dünn. Und das dann bin ich Zug gefahren und bin dann ohne Kopfhörer nach meinem Zug gefahren, in der Hoffnung, dass im Zug noch was passiert. Ich finde, es fasst immer ganz gut zusammen, wenn man beschreiben muss, wie unsere Podcast-Vorbereitung aussieht. Einfach keine Kopfhörer aufsetzen. Ich bin letztens nach Hause gekommen, weil Belly machte den Deutschland 3000 Podcast, bei dem wir uns auch ab und zu bedienen, was die Themen angeht, wenn Belly irgendwas auf dem Schreibtisch liegen lässt, was ich dann klaue. Und dann hat die telefoniert, das ist schon ein bisschen her, dann hat die telefoniert mit der ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde.
Wie cool ist das denn?
Ja, und hat mit denen telefoniert, um eine Folge zu organisieren, die danach umgesetzt haben, mit dem Astronauten Marco Maurer. Und die mussten eine Podcast-Schalte ins Weltall organisieren. Und wir beide, ich bin gerade von der Podcast-Aufnahme heimgekommen, wir beide haben 10 Minuten vorher noch über Affenmesserkämpfe auf hoher See geredet.
Und das war eine gute Folge.
Das war eine gute Folge. Aber ich fand so geil, den Unterschied zu sehen zwischen dem, was die beruflich macht und was ich beruflich mache, aber was im gleichen Feld passiert.
Ja, hey, es ist Impro-Comedy.
Es ist Impro-Comedy.
Es ist improvisiert.
Es ist kostenlos. Und die haben dann dafür für die Folge sogar einen Preis gewonnen.
Und wie viele Preise haben wir?
Keinen einzigen.
Zero.
Zero.
Aber auch verdient. Finde ich auch. Vollkommen in Ordnung. Finde ich angemessen.
Wir haben angemessen viele Preise verdient.
Wir schulden dem Preiskomitee 3 Preise.
Der Krimi-Preis kriegt von uns noch 7 Preise.
Das wäre lustig, wenn es negativ. Also,
das wäre mega gut. So wie die, was ist das, die goldene Himbeere, die verliehen wird für den am schlecht angezogensten Promi.
Es gibt ja auch die schlechtesten Filme auch tatsächlich mit der goldenen Himbeere.
Ja.
Also, das ist quasi ein Anti-Oscar.
Jeder Tatort.
Und es wird für einen Tatort und einfach in jedem neuen Jahr wird einfach. Siehe letztes Jahr.
Genau. Für den schlechtesten Film?
Ja, alles mögliche. Schlechteste Schauspielerin und sowas. Und okay. In Amerika kommen die sogar manchmal. Also Halle Berry hat recht bekanntermaßen ihre Himbeere angenommen damals.
Ja.
Und ihre eigene Oscar-Rede auf der goldenen Himbeere persifliert.
Oh, also, fantastisch.
Das fand ich auch schon.
Und dafür einen Preis gewonnen.
Und dafür dann wieder einen Preis gewonnen. Ja. Fand ich schon nicht schlecht.
Also du hast Kunst und Crash.
Ja, das ist
Kunst und Krempel.
Dieses Jahr, also diese Folge dich bedienen kannst, was willst du zuerst? Oder hast du denn noch irgendwas dabei?
Ich hab eine Nacht.
Sicher.
mein Hirn rattert. Ich muss dir so vorstellen, dass in meinem Kopf gerade so eine panische Hand zur Karteikarten durchgescrollt hat. Ich habe eine Nacht in Köln in einem Hotel verbracht.
Okay.
Aus Gründen.
Okay.
Die ich jetzt dann erzählen werde. Und ich war auf dem 30. Geburtstag. Und dann direkt noch auf dem 30. Geburtstag. Das war,
okay, also,
was möchtest du denn zuerst hören?
Also, ich habe noch ein paar Nachfragen. Hm? Diese 32. Geburtstage. Hm? Ist der Mensch, der feiert, hat der Gedächtnisprobleme oder gab es 2 Menschen, die gefeiert haben?
Also ich war eingeladen auf dem 30. Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir, mit noch ein paar Freunden. Und da war auch bei dieser Geburtstagsgesellschaft der DJ dabei, von dem ich schon mal erzählt habe, dass der auf einer Hochzeit aufgelegt hat von mir völlig fremden Menschen. Und dann haben Tommy Schmidt und ich noch diese Hochzeit gecrashed.
War das diese Fetischparty?
Die Fetischparty von dieser Hochzeit war daneben.
Okay.
Und das ist so, das ist quasi
so, stimmt,
verschwommen.
Das ist, ja, so ein Crossover.
Crossover, genau. Und der DJ war auch auf dem 30. Geburtstag, wo ich eingeladen war. Und das war halt, war mega funny. Irgendwie Bier und Cocktails getrunken, wie man jetzt bei so einem 30. macht. Um 0 Uhr reingefeiert. Und der DJ-Freund von mir meinte dann, er muss jetzt gleich noch auflegen auf dem anderen 30. Geburtstag.
Aha.
Von mir völlig fremden Menschen.
Geil, war eine Fetischparty anwesend?
Das war wirklich meine allererste Frage, ob es irgendwie eine Lack- und Lederparty nebenan gibt. Und er meinte dann so, er fragt vor Ort mal, ob wir vielleicht später noch rumkommen können.
Ja, Mensch.
Und dann sind wir erst noch auf dem 30. geblieben, sind auch mit dem Geburtstagskind noch um die Häuser gezogen und so. Und der war dann irgendwann halt auch so, ja komm, jetzt lass noch auf diese andere Party
mal gucken. Man will ja auch vergleichen.
Ja,
eben. 30. Geburtstag ist ja auch ein Riesending aus irgendeinem Grund.
Wie war dein 30. Nee, der ist ja.
Der kommt in drei Jahren
erst.
Ich habe noch ein bisschen vor mir.
Weil mein 30. Geburtstag, der war total schön. Da waren Belly und ich einfach in einem Wellness-Hotel und da war sonst also niemand von meinen Freunden, Bekannten oder Familie. Wir waren einfach zu zweit. Das war toll.
Ja, es ist auch eigenartig mit Jubiläen, dass also theoretisch, wenn eine 0 hinten dran ist oder eine 5, wird es irgendwie gefeiert.
Ja.
Aber eigentlich hat es ja nichts. Also das ist
auch nichts anderes
als, also, oh, die Stadt gibt es irgendwie 277 Jahre lang, draufgeschissen. 280 Jahre, riesen irgendwie,
alle
die ganze
frei,
Stadt feiert, alle frei, keine Ahnung.
Ja, irgendwelche Bands treten auf.
Genau,
Klassik,
Stadtfest. Ja. Ein Jahr später, viel beeindruckender eigentlich. 281 Jahre gibt es die Stadt, völlig egal, interessiert keine Sau.
Auf jeden Fall sind wir dann, haben halt gefragt, wo das ist, ob wir noch hinkommen können. Und wir konnten, also ja. Der DJ-Freund hat geschrieben, ja klar, kommt rum. Es ist fast niemand mehr da. Die Tanzfläche ist eigentlich so gut wie leer, aber der Kühlschrank ist halt noch sehr voll. Und dann sind wir da hingefahren und das war, also mit dem Taxi, das war gar nicht so weit. Und dann war das in so einem, das sah aus wie so das alte Jugendzentrum in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Das haben die halt offensichtlich gemietet. Und sind da rein, aber auch so eine Bühne, auf der hat unser Kumpel gerade halt aufgelegt. Und was ja ganz lustig war, unser Geburtstagskind war halt noch dabei, auch gerade 30 geworden. Und dieser komplette Raum war halt wie für ihn dekoriert. Also es hingen so Luftballons mit so einer großen 3 und einer 0. Da war da noch ein Geburtstagskuchen mit einer 30 drauf. Und es war halt, als wäre es jetzt seine Party.
Ja, klar, er hat ja auch Geburtstag an dem Tag.
Und so war es dann irgendwie. Also wir waren dann irgendwie noch 8, 9 Leute. Und von der ursprünglichen Feier waren noch so 3 oder so da. Und es war dann plötzlich seine Party. Das fand ich fantastisch.
Das ist ja richtig süß.
Ja.
Und aber bist du, oder ist der Mensch jemand, der sehr viel Wert auf seinen Geburtstag legt oder eher weniger?
Ich glaube, der war so happy damit, dass so viele seiner Freunde, also weil er lebt inzwischen in Düsseldorf und hat halt in Köln gefeiert, aber die Leute sind halt wirklich aus dem kompletten Umkreis, also sowohl Köln als auch Düsseldorf, als auch weiter weg zu ihm gekommen. Der war so happy über den Abend, wie der bis dahin lief, dass der völlig fein damit war, dass wir dann auf einer anderen Party waren.
Also der hat das nicht so gedeutet von wegen, und jetzt habt ihr eine zweite Party für mich organisiert, das ist ja richtig toll, weil er halt so hohe Erwartungen hat. Oh, und ich sehe gerade, du hast mir Schuhe geschenkt aus irgendwie China, made in China, das heißt, wir fliegen nach China, ja. Oh geil, du hast mir ein Ticket nach China gekauft dazu. Nein, entspann dich, das ist ein anderer Geburtstag, das ist einfach nur Schuhe, das ist das Geschenk.
Also unser Geschenk an ihn war ein Gutschein von unserer Stammkneipe.
Sehr gut.
Das haben wir ihm geschenkt. Hat sich aber sehr gefreut. Und dann waren wir da noch bis 4:30 oder so. Und dann war es so ein Abend, wo alle noch überlegt haben, wie kommen wir jetzt noch irgendwo zu McDonald's. Kennst du so, wenn so Partyabende so enden, so wir fahren jetzt noch zu McDonald's. Aber wir waren auch alle so auf der Höhe, dass wir gesagt haben, ja, wir gehen jetzt noch zu McDonald's, aber wir essen zu Hause.
Warum, was macht ihr dann da? Achso, ihr holt euch die Sachen.
Wir holen uns die Sachen. Fahren dann mit dem Taxi nach Hause, bis dann alles kalt, aber dann dafür hängen wir nicht irgendwie morgens um 5 noch bei McDonald's ab. Aber das war echt ein schöner Abend.
Ich habe mich sehr gefreut, wenn bei diesem zweiten Geburtstag die anderen Fetischleute von dem anderen Mal
auch
gemeinsam auch mit diesem DJ auf eine andere Party gekommen seid, dass euch das so verbindet.
Ja.
Dass euch dann auch so kennenlernt.
Einmal im Jahr treffen wir uns irgendwo.
Habt ihr noch Kontakt?
Ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Also wie mit der Gasmaske und dem mit dieser, weiß ich nicht, was das für eine Latexmaske war, wie die ausgesehen haben, keine Ahnung.
Aber das stelle ich mir auch interessant vor, diese WhatsApp-Gruppe, die dann diese Fetischleute haben, wenn der Fetisch irgendwie Erniedrigung ist oder so, dann ist die Ansprache halt nicht, hallo Tom, sondern hey, du dumme Sau. Na, und also wenn das dann so weitergeht, im digitalen Raum auch.
Ja, meinst du, dass so Fetischleute gern jetzt sagen wir mal, so ein Kommentar über die Maskenpflicht, weiß ich nicht, unter so einen Spiegelartikel einen Kommentar schreiben, dass die Maskenpflicht ja wichtig wäre oder sollten sich bitte alle impfen lassen, dass die es dann geil finden, wenn die aus der rechten Ecke so beschimpft werden?
Das finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, die Maskenpflicht, wenn es für eine Gesellschaftsgruppe kein Problem war, die Maskenpflicht für Menschen, die da so einen Fetisch haben. Lack- und Lederfetisch.
Das stimmt. Das stimmt.
Oh, das freut mich aber, dass ihnen irgendwie hier, dass sie so rücksichtsvoll sind und Maske tragen und so. Warum? Ach so. Ja, genau. Deswegen.
Deswegen.
Da ist kein, in der Innenseite des, der Maske ist kein 3-Meter-Dildo, der mir gerade in den Rachen ragt. Ich trage das aus medizinischen Gründen. Ja. Ja, Fetischleute klang irgendwie, als wäre das so eine ethnische Gruppe oder so. Einfach ganz normale Menschen, die halt, keine Ahnung, ihre Sexualität ausleben.
Warum hast du jetzt, in welche Trash-Folge bist du getoppt?
Ja, ich habe sehr spät abends nochmal durch das Fernsehprogramm gesappt, weil ich das spannend finde, was so nachts läuft. Und tatsächlich in Mannheim, als ich nach Hause kam vom Hotel. Und ich habe eine neue Trash-Sendung entdeckt, die vielleicht was für mich ist und vielleicht auch was für dich. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ab und an begeben wir uns ja in den Trash-Sumpf und legen uns da schön hin und lassen uns da vom Trash durchmassieren.
Ja.
Und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt dieser Sendung gesehen.
Ja.
Und der hat mich aber schon gepackt. Die Sendung heißt Horror-Tattoos.
Horror-Tattoos.
Es heißt Horror-Tattoos und es gibt eine Jury aus 3 Menschen, die auch alle tätowiert sind und, glaube ich, auch selber tätowieren können.
Aha.
Und die sind die Jury und reinkommen Menschen, die Tattoos haben, die sie bereuen.
Mhm.
Und dann entscheidet diese Jury, wer von diesen Menschen das hässlichste Tattoo hat und die gewinnen dann einen Cover-Up.
Aber ist es, ist keine deutsche Serie, ne?
Doch, ist es ist eine deutsche
What?
Serie. Es ist eine
Weil
deutsche
ich,
Serie.
Ich kenne das so ähnlich aus Amerika.
Ja, aber vielleicht ist es auch so eine deutsche Serie, wie El Hotzos Tweet deutsche Tweets sind. Das läuft auch in Amerika.
Genau, ein Cover-Up brauchen, ja, tatsächlich. Ja. Ja, okay, also eine deutsche Serie, die hässlichsten. Geht es nur um Optik hässlich oder geht es auch inhaltlich?
Nein. Auch inhaltlich. Und das sind also die 3 Leute, die ich gesehen habe, bevor ich eingeschlafen bin, waren die wildesten Stories überhaupt.
Okay, alles klar.
Wir fangen mit dem einfachsten an. Der war einfach ein Typ, der hatte einen Freund, der meinte, ich bin Tätowierer. Und es ist so ein neuer Freund gewesen, deswegen dachte ich, ja, ach cool, ach Mensch. Und ich würde dir ein cooles Angebot machen, wenn du ein Tattoo willst, sag Bescheid.
Okay.
Dann denke ich, ach cool. Also manche Leute kennen halt DJs und werden dann auf 2 30. eingeladen.
Mhm.
Ich kenne jetzt einen Tätowierer.
Ja.
Weißt du was, ich wollte schon immer mal so einen Wikinger auf dem Arm.
Ein Wikinger.
So einen Wikinger, so einen angsteinflößenden Wikinger und ein Schiff.
Okay.
Beschreibt den das, hat auch davor kein Tattoo jemals gehabt oder gemacht und kennt auch den Prozess nicht so richtig. Und der Freund meint halt, easy, Wikinger-Schiff habe ich, also mache ich dauernd.
Ja.
Naja, so ein richtig furchteinflößender Wikinger, so einer auf dem Oberarm, wo man gefährlich aussieht.
Mhm.
Mach ich dir, komm einfach vorbei. Und dann denkt er sich, komisch, aber cool, kostenlos.
Kriegt man nicht erst eine Skizze?
Normalerweise bequatscht man das, man kriegt eine Skizze, man tauscht sich aus. Aber er dachte, ja, kostenlos.
Ja.
Warum nicht? Also das einzige andere, was ich kenne, das kostenlos ist, dieser Gefühle-Fakten-Podcast und der ist mega. Dann wird er jetzt auch dieses Tattoo-Prinzip, der Tätowierer wird halt mittendrin einmal kurz Werbung machen, aber
ja,
das,
genau.
wird sich wahrscheinlich lohnen.
Der schreibt so Koro drunter.
Genau. Und er hat sich dieses Tattoo machen lassen auf dem Oberarm. Es ist jetzt doof für den Podcast, aber ich würde dir einmal zeigen,
ja,
wie
bitte.
Das aussieht. Ich habe es abfotografiert. Und mach mal die Augen zu und stell dir einen gefährlichen Wikinger vor auf den Oberarm.
Okay.
Mit einem Schiff unten drunter.
Okay.
Das ist draus geworden. Guck, mach die Augen auf, so ist es wirklich.
What? Das sieht fantastisch aus.
Sieht aus.
Wenn du nicht sagst, wenn du mir nicht gesagt hättest, dass es ein Wikinger ist, würde ich es nicht erkennen. Hat er so eine Schwimmente in der Hand?
Er schielt vor allem leicht.
Er schielt?
Die Achsen ist viel zu klein.
Wo ist, also,
das Schiff unten drunter sieht aus wie so ein Schiff in der Badewanne.
Okay, also er hat, das ist ein, wenn man genau hinsieht, erkennt man ein Gesicht.
Ja, aber so eins, da ist schon sehr viele Fetischpartys hinter sich.
Ja, das sieht wirklich, das sieht so falsch rum aus. Das sind doch innen
gedrückt. Halt vor.
Was ich fantastisch finde, sind aber die beiden, diese beiden Torflügel, die ja an dem.
Ich glaube, das sind seine Arme.
Bist du sie? Nee. Oder das sind Flossen. Das sieht wirklich fantastisch aus. Liegt der?
Nein, das ist sein Gesicht und das ist so drunter.
Hat er einen Marshmallow-Stab in der Hand, der über so ein Feuer gehalten
wird? Ich stell mir halt vor, wie der Dude in seine Rockerkneipe kommt. Seine Rockerfreunde, die alle gefährliche Totenköpfe drauf haben.
Ja.
Und dann seinen Ärmel hochmacht und sagt, ja, guck mal meinen Wikinger an. Und dann ist da so ein
Das sieht ein bisschen aus.
Sieht aus wie eine Torte von einem Wikinger, die runtergefallen ist.
Ja, eine Torte von einem Wikinger. Oder es sieht ein bisschen aus wie das Ende von Benjamin Button. Finde ich auch ein bisschen.
Das Ende von Benjamin Button.
Ja, so ein altes Baby irgendwie.
Ja, auf jeden Fall, er hat nicht gewonnen. Er hat leider nicht gewonnen.
Oh Gott. Aber das ist auch hart. Wenn du nicht gewinnst, du musst erstmal dein hässliches Tattoo herzeigen, wirst dann beurteilt und dann musst du einfach weiterleben mit deinem Tattoo, nur dass noch mehr Menschen davon wissen.
Das ist traurig. Vor allem ist es dann hässlich, aber nicht hässlich genug.
Ist nicht hässlich
nichts
genug.
Halbes, nichts Ganzes.
Ja.
Die zweite Frau war jemand, also der zweite Mensch war jemand, das war eine Frau, die hat beim Bund ihren Ehemann kennengelernt, also damals noch nicht Ehemann. Die haben geheiratet nach 4 Monaten, er war im Auslandseinsatz. Mhm. Sie hat sich gedacht, geil, das ist alles so toll und wenn du wiederkommst, habe ich eine Überraschung für dich.
Okay.
Und dann meinte er, ja, ich auch. Wir haben sich getroffen und dann hat er gesagt, du, ich habe den kennengelernt, ich ziehe jetzt mit der zusammen, unsere Ehe, das wird nichts.
Scheiße.
Ciao. Ach so, was war deine Überraschung? Und ich so, nichts. Geht so weg, dreht sich um, man sieht, der ganze Rücken ist.
Nein!
Mit seinem Gesicht, der Name, das Datum.
Oh Gott!
Ja.
Hast du noch ein Foto?
Da habe ich kein Foto gemacht.
Okay. Und das war aber gut tätowiert, immerhin?
Nee, es war auch räudig tätowiert, aber da ging es halt inhaltlich darum, dass es mega schlimm ist.
Ja.
Da den Menschen, der dir das Herz gebrochen hat.
Hatte sie ein rückenfreies Oberteil an, als
sie sich mit ihm getroffen hat? So stelle ich mir das vor, ich glaube nicht. Und die Person, die gewonnen hat, war, glaube ich, dann die hat auch nicht gewonnen. Ich glaube nicht. Ich habe es, wie gesagt, nicht ganz zu Ende geguckt. Ja. Ich habe dann nochmal später versucht, bei YouTube diese Folge zu finden und zu sehen, wer das gewonnen hat. Aber was sie gesehen hatte, das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Die wurde junge Mutter und bei dem Kind gab es Komplikationen. Alles gut jetzt, aber es war eine schwierige Zeit und sie wollte ein Tattoo machen.
Aber es klingt wie jede Pubertät eigentlich.
war ein bisschen dramatischer, um diese Zeit abzuschließen. Und dann hat der Tätowierer nicht nur das Kind völlig versemmelt als Tattoo, auch den falschen Namen draufgeschrieben. Und jetzt hat die halt so ein Embryo mit einem anderen Namen, also ein fremdes Kind auf der Schulter einfach. Und kann nicht mit dieser Zeit abschließen. Und die hat, glaube ich, gewonnen.
Ah, aber das ist ja dann, also das ist ja dann wirklich mehr als nur ein Tattoo entweder entfernen oder verbessern lassen. Das ist, finde ich, dann cool, dass die gewonnen hat.
Ich finde es ein wildes Konzept. Ich finde Horror-Tattoos ein wildes Konzept.
Ich habe mega Bock, die nächste Folge zu gucken.
Ja, ich auch. Wie's ist. Und ich finde es auch so spannend, dass die, das Budget ist nicht so hoch. Und da kommen aber dann nicht bei The Voice, kommen ja irgendwie so 10 Leute pro Folge oder was auch immer und haben dann ihren Auftritt und es gibt vorne und hinten dann noch irgendwie einen Beitrag,
ist eine
Home-Story. Und da ist es halt wirklich einfach, nächster bitte, und du kriegst halt im Sekundentakt die hässlichsten Tattoos, die du je gesehen hast, präsentiert. Und ich glaube, die haben pro Folge irgendwie 20 Leute oder so, die da reinkommen, weil es ist ganz schnell in so einem Raum, in dem auch nichts anderes ist. Die 3 Leute sitzen auf Stühlen, die 3 Richter und die Richterin. Und es geht wirklich so zack, zack. Und ich habe also.
Aber wo finden die Leute? Also, wo castet man Leute mit hässlichen Tattoos? Geht man, es ist jetzt ernst gemeint, geht man einfach ins Freibad in Hürth und guckt?
Ich glaube.
Und du kriegst ja auch voll schnell auf die Fresse, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, sag mal, dein Tattoo.
Das ist der gefährlichste Job der Welt.
Dieser
Wikinger
Hunde,
ist aber nicht gefährlich.
Ja, diese beiden Hunde, die du dir auf die Oberschenkel hast tätowieren lassen, die sind hässlich. Ja, das sind meine Kinder. Und dann kriegst du auf die Fresse.
Ja, klar. Ich glaube, wenn du ein Tattoo hast von jemandem, der dich verlassen hat, und da hast du jetzt dick und fett Alex auf dem Rücken stehen, so 2 Optionen. Entweder du musst jetzt jemanden neuen finden, der auch Alex heißt, oder du googelst halt sofort Tattoo Removal, was auch immer, und wahrscheinlich schalten einfach eine Anzeige und die Leute finden die.
Ah, das glaube ich. Meinst du?
Ich glaube.
Google mal Tattoo entfernen Deutschland.
Ja, es gibt ja so Dienste, man kann sich ja auch weglasern lassen,
aber
es ist halt sauteuer.
Ja, natürlich, aber auch diese Dienste schalten ja Google-Werbung. Also da geht es ja dann schon darum, dass du das beste SEO machst. Einziger Begriff, den ich in meiner Online-Marketing-Zeit gelernt habe. Was findest du?
Einfach Tattoo ganz.
Aber du findest nicht diese Show.
Nee, ich finde nicht diese Show, das stimmt natürlich.
Nee, weil du musst, glaube ich, schon aktiv auf die Suche nach Leuten mit hässlichen Tattoos gehen. Oder ist das sowas, wenn man U-Bahn fährt, dann sieht man ja ab und zu so gerahmte Poster mit so Ausschreibungen, die meistens nicht so hundertprozentig seriös klingen.
Häufig sowas aber auch sowas wie für Verfassungsschutz oder für irgendwie Geheimdienste, wo ich denke, solltet ihr
in
der Bahn Werbung machen?
Aber vielleicht ist das Poster schon der Test.
Na,
wenn du dich nicht bewirbst, bist du schon dabei. Aber manchmal gibt es doch sowas wie Schlafprobleme. Wir suchen 10 Probanden, die zwischen 25 und 65 sind und was weiß ich, einen eingewachsenen Zehennagel haben oder so.
Klinischer Test, Probanden gesucht. Wahrscheinlich sind sie in der Kontrollgruppe.
Genau.
Okay, was wenn nicht?
Wir drücken mal die Daumen, dass sie in der Kontrollgruppe sind. Vielleicht findet man das so oder vielleicht so Anzeigen in Tätowierermagazinen.
Ah, das kann auch sein.
Ein Freund von mir schreibt fürs Tätowierermagazin. Den muss ich mal fragen. Vielleicht Vielleicht gibt es da Anzeigen.
Aber wenn du beim Tätowierer-Magazin wirklich vertippst, und ist das dann gegen deine Tätowierer-Ehre, das wegzulöschen, musst du es dann auch abcovern, dass du dann quasi aus dem E dann so eine Rose machst und dann neues E daneben?
Ich habe noch wir haben vor Ewigkeiten, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, mal 2 Gutscheine für ein Fastfood-Restaurant, das neu in Köln eröffnet hat, geschenkt. Mhm. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und ich wollte, letzte Woche wollte ich den Gutschein einlösen. Und also wollte hingehen und habe gesehen, der Gutschein war nur gültig bis 1.1.2023. Und jetzt habe ich, also ist halt abgelaufen.
Ja.
Und jetzt habe ich überlegt, wie ich es schaffe, den zu verlängern, den Gutschein.
Dann noch so eine 2 dahinter oder so?
Ja, entweder eine 2 dahinter oder ich mache gültig bis 3023.
Ja.
Oder eigentlich müsste doch gehen bis 1.11.2023.
Oder einfach das Datum weg und da steht dann nur noch gültig.
Gültig.
Finde ich auch nicht schlecht.
Ja, da muss ich Urkundenfälschung begehen.
Stell mir übrigens ein Bewerbungsgespräch beim Verfassungsschutz oder bei so einem Agenturding, wo man als Agent irgendwie sich bewirbt, extrem schwierig vor.
Ja.
Weil du willst ja beweisen, dass du ein guter Agent bist.
Aber was bringt, also erstmal musst du auf jeden Fall eine Zeitung mit dem Loch mitbringen. Du musst im Trenchcoat kommen. Ich stelle mir auch den Raum, wo alle Kandidaten zusammen warten.
Ja, wahnsinnig anstrengend vor.
Ja, wahnsinnig anstrengend. Alle sitzen mit so einer Zeitung da auf so einem selber
mitgebrachten. Sind Sie hier fürs Bewerbungsgespräch? Vielleicht sind Sie hier fürs Bewerbungsgespräch.
Gut ist dann, ich weiß, dass Sie hier sind fürs Bewerbungsgespräch.
Ja, oder du kriegst einfach nur einen Anruf, eine Absage, du warst noch gar nicht da.
Und sämtliche, wenn man so irgendeine Nummer ziehen muss, sämtliche Nummern zerstören sich von selber am
Ende. Ja, genau. Und vor allem in Lebenslauf und Anschreiben haben wir schon. Müssen Sie, Sie müssen uns nichts schicken.
Und weiß der Agent dann schon vorher, ob er den Job kriegt?
Muss er selber rausfinden. Muss er selber rausfinden. Ihre erste Mission ist, rauszufinden, ob Sie den Job haben.
Wie sieht so ein erster Arbeitstag von so einem Agenten aus? Ist auch... Wenn ich eingearbeitet werden muss, bin ich doch eigentlich schon durchgefallen. Also bist du eigentlich schon ungeeignet.
Ja, du musst dir die Infos halt selber...
Ja, du musst alles selber rausfinden.
Und es wird halt nicht eingearbeitet, du beschattest jemanden, der schon da arbeitet einfach.
Folgen Sie im Vorarbeiter unauffällig.
Ja, genau. Man weiß auch nicht, wann, wie viel Uhr fangen sie hier an und wann die aufhören, das weiß man alles nicht.
Man weiß auch nicht, ob das Büro ist, wo man sich gerade befindet.
Man kriegt einen Brief und jede Woche ist es woanders.
Ja, genau, mega anstrengend.
Ja, super anstrengend. Super, super anstrengend.
Fast so anstrengend, wie alle Gags dazu zu machen, die einem einfallen.
Haben wir alle?
Ich glaube, wir haben alle.
Haben wir schon alle Trench? Man weiß auch nie, wer ist ein echter Agent oder wer sind nur 3 Kinder in einem Trenchcoat.
Ja.
So, ja?
Ich glaube, wir sind durch.
Okay.
Weil wir gerade davon gesprochen haben, wie man sich bewirbt und so weiter. Ich bin letztens mal meine ganzen alten Mails von, wann waren das, 2012 oder so durchgegangen. Und ich habe in einer alten Folge mal erzählt, dass ich mal so 2 Monate arbeitslos war. Und weil eine der Firmen, für die ich so Social-Media-Kram gemacht habe, halt insolvent gegangen ist. Und da habe ich meine alten Mails gefunden und direkt wieder Schweißausbrüche gekriegt, weil offenbar mein Sachbearbeiter beim Arbeitsamt Berlin-Pankow mir wirklich alle 3 Tage irgendeine Mail geschrieben hat, dass ich mich irgendwo melden soll, dass ich irgendwas machen muss und so. Obwohl ich dem immer gesagt habe, ja, ich bin 1,5 Monate, mache ich mich selbstständig. Ist alles cool. Und da habe ich eine Mail gefunden, wo er mich aufgefordert hat, dass ich mich bei einem Blog-Seminar anmelden muss, das mitten im Sommer von meiner Wohnung in Berlin 45 Minuten einfach mit der Bahn entfernt. Das geht Blog-Seminar 4 Wochen, 5 Tage die Woche, 8 Stunden.
Und worum geht's?
Bewerben Sie sich richtig.
Okay, aber wie falsch kann man sich bewerben,
dass
du 4 Wochen lang 5 Stunden am Tag irgendwie lernen kannst, wie du dich bewirbst?
Ich kann nicht ausrechnen, wie viele Stunden. 100 Stunden? Nee. So 100 Tage? Nee.
Moment. Ich bin so froh, dass du keine Scheide ins Weltall bauen musst. Ne? Wir müssten jetzt mit dem Weltall verbunden sein. Ich drücke auf den Knopf und dann hörst du nur so
ein Ping. Ja, oder so ein Ping von der Mikrowelle. Moment, wie viel Stunden? Also 8 Stunden am Tag mal 5 ist 40.
Ja.
Mal 4 sind 160.
Ja.
160 Stunden wollte der, dass ich lerne, wie man sich richtig bewirbt. Der richtige Kurs für mich wäre gewesen, kleines und großes 1x1. Und dann, da habe ich mich das tatsächlich geweigert, das zu machen.
Also, aber hattest du dieses Verhältnis mit deinem Berater? Weil diese Sachbearbeiter haben so viel Macht.
Unfassbar.
Sachbearbeiter entscheiden über ganze Menschenleben.
Das Ding war halt, ich wusste halt, dass ich diese mit der Selbstständigkeit, also was so Künstlersozialkasse anmelden und Kundenstamm erweitern und dann die ersten Aufträge, ersten Zahlungen und so, dass ich das in spätestens 6 Wochen habe. Also die Anträge sind schon gelaufen und so. Und deswegen konnte ich dem sagen, Herr Dingdong, ich möchte das bitte nicht machen. Ich sehe da keinen Sinn drin. Da würde ich mich jetzt einfach weigern. Aber wenn ich jetzt noch nichts in Aussicht gehabt hätte und noch keinen Plan gehabt hätte, dann musst du das machen.
Dann mach ich fertig. Und es ist so verrückt, wie deine Zukunft von der Laune dieses Menschen abhängt, der dann deinen Fall bearbeitet.
Also es gibt ja bestimmt auch ganz tolle Sachbearbeiter, aber ich hatte halt einfach Pech. Der Typ saß mir halt auch gegenüber bei unserem ersten Gespräch. Nennen jetzt mal
Herr Müller. Da, der heißt Herr Dingdong.
Und der saß mir gegenüber und meinte bei unserem ersten Gespräch, na, Herr Huber, jetzt sitzen Sie hier, ich sitze da auf der Seite des Schreibtischs und ich weiß schon, was Sie denken. Sie hätten auch gern so einen coolen Job wie ich. Das wirklich ist kein Witz. Sie hätten auch gern so einen coolen Job wie ich. Im Hintergrund von dem hing in diesem unfassbar trostlosen Büro, das wirklich jedes Schulsekretariat in den Schatten stellt, hing an so einer kahlen Wand hing ein Motivationsposter vom Dalai Lama und von irgendeinem Bergsteiger. Wie heißt der Bergsteiger?
Welcher ist, also,
der, welcher jetzt? Der die Zehen abgefroren hat.
Messner?
Ja, genau, von Reinhold Messner. Genau, da hängen so ein Motivationsposter. Und sonst nichts.
Aber dafür ist er bekannt, dass er sich die Zehen abgefroren hat?
Nee, ich glaube, er ist dafür bekannt, dass man nicht genau weiß, wie sein Bruder verunglückt ist beim Bergsteigen. Echt? Und, keiner gibt es wildesten Spekulationen. Und,
wobei die auf einem Berg gestiegen sind, also Mount Everest. Schon gefährlich.
Ja. Und ohne Sauerstoffgerät auf Mount Everest, oder?
Gute Idee.
Und da irgendwie beim Abstieg hat er irgendwelche Zehen verloren. Aber und auf jeden Fall, der hing da bei Herrn Dingdong. Und es ist ja dann so, dass du vom Arbeitsamt kriegst du dann Jobs vorgeschlagen, für die du dich bewerben musst. Außer du hast einen guten Grund, dich nicht dafür zu bewerben. Und das größte Problem war schon, dass die mich irgendwie einkategorisieren mussten, was ich kann. Mhm. Weil die hatten, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es heute anders, die haben halt so ein Computerprogramm, wo die so Häkchen setzen müssen und Social Media und Werbetexter gab's nicht. Und dann war bei mir halt Redakteur.
Ja.
Ich bin kein Redakteur, ich bin die anderen zwei Sachen schon nicht, aber Redakteur halt überhaupt nicht. Aber trotzdem, wenn da das Häkchen gesetzt ist, kriegst du plötzlich Jobs vorgeschlagen für Redakteure.
Ja, und vor allem, du musst dich dann auch welche davon bewerben. Ja,
mit Begründung kannst du es ablehnen, erstmal. Ja. Damals zumindest, weiß nicht, wie es heute ist. Und der absurdeste Job, auf den ich mich bewerben musste, das habe ich auch noch nicht erzählt, war, ich habe ja in Prenzlauer Berg gewohnt. Und wenn man mit der Bahn von Prenzlauer Berg nicht Richtung Alexanderplatz nach Berlin reinfährt, in die Stadt, sondern die andere Richtung raus, nach Weißensee, da ist dann irgendwann nichts mehr. Also ist dann einfach nur Brachlandschaft. Und da gab es ein kleines Büro, das die Ölzeitung Deutschland gemacht hat.
Die Ölzeitung Deutschland ist was genau?
Das ist eine Zeitung, damals war 2012, wie gesagt, die die Branchen-News zum Thema Öl als Zeitung.
Also branchenintern.
Branchenintern, das ist genau. Ich sollte eine brancheninterne Zeitung machen.
Zum Thema Öl.
Zum Thema Öl, Raffinerien, Flüssiggas, Bohrungen, Bohrinseln, Bohrstationen und so. Und da habe ich mich dann beworben, auf Druck von Herrn Dingdong hin. Und dann wurde ich da eingeladen zu dem Vorstellungsgespräch und musste mit der Bahn wirklich, also ich glaube, ich bin von Prenzlauer Berg raus bestimmt 45 Minuten mit der Bahn ins Nichts gefahren. Und da war dann, kann mich erinnern, ein riesengroßes Autohaus und gegenüber so ein zerfallenes, was wohl mal ein Wohnhaus war, so umgebaut zu so einem Büro. Aber es ist also wirklich auseinandergefallen. Und dann bin ich da rein und saß dem Chef von der Ölzeitung Deutschland gegenüber und der hat mich dann ausgefragt, was ich da über Öl weiß. Und ich weiß literally nichts.
Aber irgendwie cool zu sehen, dass der Typ dann so, also dass die Ölleute auch wirklich Öl dann so lieben.
Ja, der war so Öl-Fan. Das war echt krass. Und dann
beim Salat auch, wenn da so Öl reingießt, ein bisschen mehr. Ich habe nicht gesagt, dass du aufhören sollst. Mehr.
Essig hassen die.
Ja.
Und dann hat er mir halt wirklich so Fragen gestellt, so welche Raffineriearten ich halt kenne. Und, so, und lustigerweise, Belly's Dad hat in dem Segment eine Zeit lang gearbeitet. Ich wusste so ein paar Begriffe. Mhm. Und das hat ihn schon beeindruckt. und ich hätte den Job gekriegt. Also ich wäre dann, und was meine Aufgabe gewesen wäre, wäre eine komplette Zeitung verantworten. Und zwar waren das 12 Doppelseiten, also 24 Seiten mit Fachartikeln über Öl.
Und ich weiß nicht, den Christian Huber hätte ich gern kennengelernt. Was aus dem Menschen, wie dich sein Leben entwickelt hätte, wenn du
ja
Ölredakteur geworden wärst.
Ölchefredakteur.
Ölchefredakteur.
Ich wäre der Einzige gewesen. Ich hätte es alleine machen müssen. Und ich weiß nicht, wie das möglich gewesen wäre, das zu tun. Weil wie viel über Öl kann man schreiben? Und die wäre alle 2 Wochen, wäre diese Zeitung rausgekommen. Oder alle 4 Wochen. Und mit 24 Seiten, das wäre unfassbar viel gewesen, aber ich hätte den Job gekriegt. Und dann, Gott sei Dank war dann halt, die haben sich erst so 4 Wochen später gemeldet, dass ich schon absagen konnte dann. Mhm. Aber weil du, wenn du einen Job absagst, kriegst du auch richtig Ärger.
Ja, klar.
Und
also von dem Arbeitsamt
dann. Genau. Ja. Und dann konnte ich das aber Gott sei Dank absagen. Aber das ist eine lustige Vorstellung, zu wissen, was aus mir geworden
ist. In einem anderen Leben sitzt du in diesem abgefallenen Haus, irgendwie abseits von der Zivilisation.
Ja, völlig.
Und denkst dir, komm, Hubi, 12 Seiten noch zu Öl. Was kann man noch zu Öl?
Bohren hatte ich letztens schon.
Ja.
Fördern. Ich weiß nicht. Erstmal Pause. Und ich wäre halt wirklich dann da allein gewesen mit diesem Typen und der war wirklich ein bisschen, wie du dir so einen Helge Schneider-Charakter vorstellst. Auch. Der hat auch.
Der liebt Öl.
In meiner
Forschung liebt der Öl.
Ja, der hatte so einen alten Lodenjanker auch an und der hatte Nasenhaare, die in so einen Walrossbart übergegangen sind und so. Das war echt schräg. Und es war echt ein komisches Gefühl, als ich von dem Vorstellungsgespräch wieder zurückgefahren bin in unsere Wohnung und ich wusste, ich krieg den Job. Und ich wollte das nicht machen. Ich wollte es auf gar keinen Fall machen. Das war so richtig, wie komme ich da wieder raus? Mhm. Wie komme ich da wieder raus? Die werden so schnell merken, dass ich eigentlich gar nichts weiß und gar nichts kann. Das war echt ganz komisches Gefühl.
Wie bist du rausgekommen? Hast du Solarenergie erwähnt und dann hat dich der Typ rausgeschmissen?
Greta Thunberg erwähnt einfach.
Ja. Warte, mit welcher Farbe haben Sie Ihr Gemälde? Wie bitte? Acryl? Raus! Raus! Hier wird nur mit einer einzigen Art von Farbe gemalt. Sie wissen, welche Art von Farbe? Ich weiß, welche Art von Farbe. Aber
das wäre eine Möglichkeit gewesen, einfach das zu erweitern. Dann wirklich so eine Seite über Ölgemälde.
Was fällt mir denn das Ölgemälde der Woche?
Gesichtscremes aus Ölgesichtscremes und so.
Und Öl, das ist, waren ja mal Dinos quasi.
Ja, genau.
Und dann irgendwie den Dino der Woche.
Das stimmt, genau, kann man echt beliebig erweitern eigentlich.
Eigentlich ist der Job ganz cool.
Ja, ich habe ich hätte gerne eine Ausgabe gemacht.
Die große Ölzeitung.
Die große deutsche Ölzeitung Deutschland. Ja, das wäre toll gewesen. Dann war ich, also die haben ja dann 4 Wochen gebraucht, bis die sich überhaupt gemeldet haben, um mir dann final zuzusagen. Und dazwischen hatte ich noch ein Vorstellungsgespräch, und zwar bei einem Hersteller für Soundboxen, so Hi-Fi-Soundboxen, auch in Berlin. Und da sollte ich auch Social Media machen bei denen. Also das heißt auch, da sollte ich Social Media machen.
Aber war das so eine, es gibt ja, was Dyson für Staubsauger ist,
ja,
ist, glaube ich, Bang und Olufsen, heißen die so?
Da gibt es viel mehr, es gibt auch Teufel oder
Sonos. Ja, es gibt ganz Sonos viele, aber ich habe das Gefühl, genauso wie Dyson sagt, nee, Staubsauger, da geht noch was.
Ja.
Wie wär's mit einem, der fliegt? Ist Bang & Olufsen so, ja, wie wär's denn? Klar, Sound, eigentlich haben wir es durchgespielt, aber vielleicht noch einen, der nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, der mit der Sonartechnik irgendwie funktioniert. Ich habe das Gefühl, die sind so.
Aber auf der anderen Seite, Dyson denkt sich ja dann, ja, jetzt haben wir Staubsauger durchgespielt, jetzt machen wir Kopfhörer.
Ja, machen die Kopfhörer?
Es gibt jetzt so, haben wir in einer der allerersten Folgen drüber geredet, als die das geplant hatten und der ist jetzt rausgekommen, so einen krassen Noise-Canceling-Kopfhörer.
Nein.
Aber wahrscheinlich haben die sich gedacht, so Noise können wir auch wegsaugen. Wir verbinden best of both worlds.
Dieses Forschungszentrum bei Dyson ist genauso, wie du bei der Ölzeitung wärst, wo dann jede Woche so ein Chef reinkommt, der Staubsauger liebt.
Ja.
Was haben wir Neues? Chef, wir sind durch. Niemand braucht neue Staub. Wir haben das perfektioniert. Es ist durch. Ja. Es saugt Staub auf. Dann.
Wobei ich
wir
geil find,
brauchen was Neues.
Ich finde es geil, wie die bei Dyson dann aber halt in die Richtung gehen, dass, okay, wir haben jetzt einen Staubsauger, aber jetzt machen wir einen Staubsauger, der sich an, wie die sich vorstellen, Männer richtet. Und das ist dann ein Staubsauger, der sieht aus wie eine Shotgun, den du auch so laden kannst. Wo ich immer dann denke, so, ach, Staubsaugen? Echt doch geil.
Ja, aber genauso stelle ich mir das auch bei Bang & Olufsen vor. Das kenne ich nur aus Schaufenstern, wo ich manchmal so dann gebogene Sachen sehe, wo ich denke, dass es so ganz weirde Meetings gibt. So, okay, wie wäre es, wenn man Sound riechen kann. Ja. Warum nicht? Probieren wir es aus. Für uns gelten keine Regeln.
Und dann war ich eben, das war nicht Bang & Olufsen, das war eine andere Firma, auch nicht unbekannt. Und dann hatte ich so ein Vorstellungsgespräch mit zwei so jungliberalen Typen, also die ist auch so, wo ich wusste, irgendwie das Hemd kostet mehr, als was die mir gleich anbieten werden, was ich verdienen kann. Und habe das Vorstellungsgespräch okay gut gemacht, glaube ich. Ich habe wahnsinnig fest geschwitzt dabei.
Das aber hast du dir trotzdem Mühe gegeben bei Vorstellungsgesprächen, bei denen du wusstest, du hättest ja auch so quasi verhindern können, dass du den Job kriegst?
Nee, da habe ich mir Mühe gegeben, weil mich irgendwie auch das Feld interessiert hat.
Ah, okay.
Also einigermaßen. Aber ich habe mich da so in dem Büro, das ist mir aber erst dann bewusst geworden, so unwohl gefühlt, als ich aus dem Büro raus bin, dass ich mir gedacht habe, eigentlich will ich da nicht arbeiten, aber eine ganz komische Arbeitsatmosphäre. Jetzt klopft gleich jemand an unsere Tür.
Bin gespannt. Wir haben zu viel über die Ölindustrie abgelästert.
Willst du mal kurz gucken? Die trauen sich nicht klopfen. Ich bin gespannt, wir bleiben live drauf, Leute.
Hallo. Hey. Ja. Die Sprachenschule? Eins weiter.
Wir sind nicht die Sprachenschule.
Genau. Eins weiter, ne?
Eins weiter, genau. Da ist die Sprachenschule. Viel Erfolg. Die lernt gleich. Was kostet diese Pizza? Da musst du nicht viel Erfolg wünschen.
Weiß ich doch nicht.
Wer war das?
Jemand, der zur Sprachenschule wollte einfach.
Okay.
Konnte ich nicht.
Dann habe ich ja gemerkt, so das Arbeitsklima da ist nicht, da will da nicht arbeiten.
Okay.
Und dann, was ich aber dann gemacht habe, ist, weil ich da ja noch nicht wusste, wie bald meldet sich die Ölzeitung und wie viel Ärger kriege ich, wenn ich jetzt, sollte ich den Job kriegen, absagen und so. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe einen Tweet geschrieben, quasi direkt nach dem Vorstellungsgespräch mit, manchmal muss man vielleicht auch Sachen machen, die man selber zum Kotzen findet. Mhm. Und da bin fest davon ausgegangen, dass die ja jetzt auf meinen Twitter-Account gucken, den ich denen gesagt hatte in dem Vorstellungsgespräch. Und die haben sich einfach nie wieder gemeldet.
Also die haben weder zu noch abgesagt.
Ja, genau, okay, und mich selber sabotiert.
Ja, das würde ich auch dauernd machen, wenn ich dann gezwungen wäre, Vorstellungsgespräche mitzumachen, weil irgendwo ein Haken gesetzt wurde und dann irgendein Programm diktiert, was ich mit meiner Zukunft anzufangen habe. Dann so anfangen, keine Ahnung, bei den Hörgerätleuten, nicht Hörgerät, bei den
Lautsprecherleuten
würde ich zum Beispiel mal ganz leise reden. Oder vielleicht so tun, als hätte man sehr schlechte Ohren.
Oder immer so, am Ende.
Ja, so, und dann so einen Sound machen, als der Lautsprecher nicht ganz connected.
Das Feedback-Gespräch bei den, beim Boxenhersteller ist auch nur so ein Pfeifen.
Wow.
Wow. Mic drop. Pff,
nein. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Da gibt es auch viele Möglichkeiten, da falsch drauf zu antworten.
Ja.
Hattest du solche, also du hast dann ja sehr viele Forschungsgespräche mitgemacht.
Es waren 5 oder so.
Und hattest du solche Klassikerfragen auch?
Ja, aber dann merkst du dann immer, dass die Gegenüber auch nicht wissen, wie es funktioniert. Also das ist dann so, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Da kannst du auch. Also,
die haben auch denselben Fragebogen im Internet gegoogelt.
Genau.
Fürs Forschungsgespräch.
Ich habe einmal die Frage gestellt gekriegt und das war wirklich absurd. Wie schwer denken Sie, ist New York?
Das finde ich super lustig.
Das war so, das ich weiß nicht, in welchem Managementbuch der das gelesen hat.
Das finde ich eine tolle Frage. Was war deine Antwort?
In meinem Kopf war seit dem 11. September ein bisschen leichter.
Oh.
Das war in meinem Kopf.
Alles klar. Wenn man den Job nicht will?
Wenn man den Job nicht will, hätte,
eine
man,
sehr
das,
gute Antwort.
Hätte man das sagen können. ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, muss ich in Pfund oder in Kilo antworten?
Nicht schlecht. Dann, schön direkt nochmal die Gegenseite auch verunsichern.
Ja, genau. Und dann hat er irgendwas notiert auf dem Notizzettel, was mich dann wieder wahnsinnig verunsichert hat. Und dann war die Frage abgehakt.
Das würde ich gern Forschungsgespräche auch mal leiten. Ich würde auch so Fragen stellen wie, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Und das, was? Einfach um Leute zu sehen, wie die reagieren Unsicherheit.
Ich war auch bei Forschungsgesprächen schon auf der anderen Seite gesessen. Also ich habe ja dann für diese Softwarefirma gearbeitet.
Ja, und musstest dich dann entschuldigen und weil, oh, sorry, falsche Seite, zurück, okay, fuck, doofer Einstieg und hast den Job dann nicht gekriegt. Oder musstest du die auch leiten?
Ich musste die leiten und teilweise war ich einfach als zweiter Mensch dabei. Ich habe da für so eine Softwarefirma PR gemacht, die Firma, die mich dann rausgeschmissen hat, weil die, das habe ich auch schon erzählt, ne?
Weiß
in der alten
nicht.
Folge. Da wurde ich halt gekündigt, weil die Kollegin, die ich mit eingestellt habe in so einem Vorstellungsgespräch, mich rausekeln wollte, weil die meinen Job wollte, die dann Lügen über mich verbreitet.
Ah,
das
stimmt.
Das habe ich schon mal erzählt.
Stimmt.
Und auf jeden Fall saß ich da halt auf der anderen Seite des Schreibtisches und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil Also bei mir war es zumindest so, wenn mir jemand sympathisch war, wollte ich, dass der Mensch den Job
natürlich
hat. Egal wie fachlich gut. Ich meine, PR für eine Software, für eine kleine Softwarefirma, das kann, da musst du jetzt nicht Raketenwissenschaften studieren haben dazu. Und da geht es bloß darum, dass der Vibe halt stimmt.
Ja, klar.
Aber ist ganz komisch. Dieses, auch wenn dann der Chef, der da dabei war, so richtig den Boss halt raushängen lässt. Unangenehm. Und so, du fühlst dich nur und du willst eigentlich selber kündigen dann in dem Moment. Und ja, das war interessant, aber weird.
Vor allem in Jobs, wo halt nicht so ganz greifbar ist, was die Qualität ist, die man braucht, ist es, glaube ich, sehr schwer, Leute zu finden und einzustellen. Also wenn es sowas wie eben Social Media Manager ist,
ja,
da klar musst du Texte schreiben können, aber es ist auch irgendwie ganz viel so.
Ja, es gibt, also vor allem der Job ist ja, das war ja, wie gesagt, 2012, das war vor 11 Jahren, das ist ja heute ein komplett anderer Job, der auch eigentlich so 5 Jobs in sich sind. Also du musst ja SEM können, SEO können, du musst Community Management machen und im besten Fall hast du halt für jeden nochmal eigens einen Spezialisten. Bei mir war es halt damals so, ich habe einen Twitter-Account.
Ja, eben. Was meinst du, wie einfach es war, vor 500 Jahren als Mathematiker zu arbeiten?
Ja.
So beim Vorstellungsgespräch. Wie lange suchen Sie schon? Seit 6 Tagen? Sie haben den Job. Nice. Wow, 6. Die Zahl haben wir noch nicht lang. Die kennen Sie schon. Wahnsinn. Und jetzt ist halt, geht das, kann man damit niemanden mehr beeindrucken. Genauso nee, wie bei den ganzen.
Ja, mich offensichtlich schon, was Kopfrechnen angeht.
Stimmt. Diese ganzen Social Media Sachen, da gibt es ja auch bei Programmiersprache und so häufig Screenshots von Stellenausschreibungen, wo dann verlangt wird, irgendwie 5 Jahre in Java X plus 7 Sprache. Und dann heißt es ja, habe ich nicht, weil das gibt es erst seit 3 Jahren.
Ja.
So, wie soll ich da 5 Jahre Berufserfahrung haben?
Ich habe Java, hatte ich 2 Vorlesungen. Und gar nichts verstanden. Und in C und C++ hatte ich auch ein paar Vorlesungen, auch gar nichts verstanden.
C und C++, C++ ist eine super.
Ist besser, also, ja, kostet
was davon,
mehr.
Was davon ist wohl besser? Bei C kriegt man nur 1 und bei C++ kriegt man auch die 0 dazu.
Hatten wir nicht vorher noch, wolltest du nicht noch irgendwie über, was hatten wir jetzt, Trash und Kunst?
Ah, Kunst, ich hatte noch Kunst-News, ja, ja, genau. Auch, also da hat man auch gemerkt, also bei Kunst, das ist auch schwer.
Kunst ist schwer.
Darüber zu reden und das zu bewerten. Und wie willst du jemanden einstellen, der das bewertet und so. Und da ist jetzt jemandem aufgefallen, der in so einer Kunstgalerie, ich weiß nicht, neu eingestellt, was auch immer, sich mal umgeschaut hat. Dieses Bild, dieses sehr berühmte Bild von diesem sehr berühmten, abstrakten Künstler, ich glaube, ein Holländischer.
Ja.
Ich glaube, das hängt falsch rum.
Oh Gott.
Und dann haben die das nochmal überprüft und der Konsens ins ist, ja, das haben wir 40 Jahre lang jetzt so rumhängen. Wahrscheinlich hängt es seit 40 Jahren falsch rum.
Also, viele Fragen. wie findet man raus, ob das Bild richtig oder falsch rumhängt, wenn es vor 40 Jahren gibt? Okay, dann gibt es vielleicht ein Foto, wie es richtig rumhängt.
Genau, das war dann haben sich halt Leute dran gemacht, das zu recherchieren. Weil es ist halt, also das Bild sind mehrere Linien. Es heißt irgendwie New York City One.
Mhm.
Und es sind auf einer Leinwand ganz viele Klebestreifen in Linien angeordnet, wie so, als würde man auf New York City eben von oben herab gucken.
Ja.
Und als wäre es so eine Karte. Aber halt in, einfach Quadrate.
Okay, meine nächste Frage ist, der Chef des Museums, hat er direkt seinen Job verloren? Hat er offensichtlich, also das Gegenteil von Ahnung. Was hängt da noch alles falsch? Die Mona Lisa ist falsch rum.
Ach, das Lächeln
ist gar nicht. Gar nicht.
ich glaube, es war vor allem deswegen noch okay, weil es für alle peinlich ist. Also diese Person, der das aufgefallen ist, ist nicht die erste Kunstfachfrau,
aber
die dieses Bild gesehen hat.
Was ich gemacht hätte, war das auch eine Stellenausschreibung? Weil ich hätte dann gesagt, herzlichen Glückwunsch. Na, so.
Sie haben den Test bestanden.
Sie haben den Test bestanden, genau.
Ein Problem ist, man kann es nicht zurückdrehen, weil das Bild sonst vielleicht wahrscheinlich beschädigt wird.
Und das heißt, bleibt jetzt für immer so?
Es bleibt für immer so und dann kommen diese ganzen Ausflüchte. Ja, vielleicht ist das ja auch Teil der Kunst.
Ja.
Oder ist das nicht die wahre Kunst, dass es falsch rumhängt?
Ja, oder man macht halt, baut halt so eine Spielplatz-Kletterstange, wo man sich so falsch rum halt mit den Beinen angewinkelt hinhängen kann.
Ah, und um das dann zu betrachten.
Kann man so rum betrachten.
Das finde ich nicht schlecht. Ich habe kurz noch mal den Artikel geöffnet. Diese Frau, die das bemerkt hat, hat das halt gesagt. Und dann gab es einen Streit in der Kunstszene. Hängt es jetzt falsch rum oder nicht? Und es
dann
wurde geklärt.
Dann hat ein Mann noch mal lauter gesagt. Und
dann hat man es geglaubt.
Ja, genau.
1944 hat man ein Foto gefunden. Also ein Foto aus dem Jahr 1944. Und auf dem Bild hängt es andersrum.
Okay.
Und das ist zu Lebzeiten dieses Künstlers.
Also wird es wohl eher so rum sein.
Und irgendwann, man weiß nicht genau wann oder warum, wurde es halt andersrum wieder aufgehängt.
Naja, weil es halt in dieses neue Museum gekommen ist. Jemand hat nicht richtig aufgepasst. Die Chance ist fucking 50-50. Und hängt es dann halt falsch rum auf.
Also es ist ja quadratisch. Man hätte es ja auch noch seitlich legen können. Ich glaube, da ist jemand dran gekommen, ist runtergefallen, schnell wieder aufgehängt. Dachte, boah, Gott
was ich nicht verstehe und was passiert. PR-mäßig meiner Meinung nach, wobei eigentlich ist PR-mäßig fantastisch, weil ich will jetzt in dieses Museum und das Bild sehen, das erst 40 Jahre falsch rum hing. Also eigentlich ist ein geiler PR-Stunt.
Das stimmt.
Aber wenn man nicht in so denken würde und sich nicht blamieren will, dann hätte ich einfach die Schnauze gehalten und hätte es umgedreht und niemandem wäre es jemals aufgefallen.
Ja, aber wenn du es dann kaputt machst beim Umdrehen und dann musst du erklären, wie genau ist das Bild kaputt gegangen? Ja, also, vor 40 Jahren haben wir es falsch rum aufgedrängt und dann dachte ich, ich hänge es gern schnell wieder zurück.
Kann ich irgendwie mit Spiegeln irgendwas machen?
Ich finde deine Idee am besten, dass man einen Kopfstand machen muss.
Kopfstand, oder kann. Ne?
Ja, finde ich am besten. Das zeigt aber, finde ich, so diese Unsicherheit in der Szene. Es gibt auch diesen Fall, wo jemand, glaube ich, den Müll dagelassen hat oder so. Irgendeine Putzkraft im Museum. Und dann dachte man, das ist auch Teil der Ausstellung. Und dann hat sich da so eine Menschentraube und dann ganz viele Fotos wurden gemacht. Und dann irgendwann wurde aufgeklärt, nee, sorry, ich habe also
ich glaube, es ist ein Podcast auch entstanden. Es haben sich einfach zwei Leute unterhalten. Aber ich kenne das andersrum. Ich kenne das mit Boys, mit dem Künstler, dass eine Putzkraft das war, glaube ich, so eine Badewanne, voll fett war das Kunstwerk.
Voll fett?
Voll fett.
Okay, da weiß ich natürlich, wer einen besseren Vorschlag für dieses Kunstwerk hätte, was da statt Fett rein könnte. Das ist ein tolles Kunstwerk.
Wir finden das gut.
Ich hätte da noch Feedback. Wie wäre es das mit Öl? Nur so eine Idee.
Und die Putzkraft hat das halt dann sauber gemacht. Also hat die Badewanne halt sauber gemacht. Die dachte, die ist dreckig. Und hat das Kunstwerk zerstört. Das finde ich auch lustig.
Ja, ich glaube, in der Szene gibt es sehr viel Hochstapler-Syndrom.
Ja.
Und da aber zu Recht. Also man hört das ja häufig in anderen Szenen, dass irgendwie auch in der Medienbranche jeder zweite Mensch, den ich kenne, sagt, ich habe das Hochstapler-Syndrom. Ich glaube
Imposter-Syndrom.
Ist es, ne? Bei mir ist es so, es fühlt sich so an, aber ich glaube, ich habe es nicht wirklich. Ich glaube, ich denke nur, ich glaube, ich tue nur so, als ob.
Also das Syndrom ist, dass man immer denkt, man kann seinen Job eigentlich nicht. Ne? Und man hat Angst, dass man irgendwann auffliegt und Leute merken, dass man eigentlich seinen Job nicht kann.
Genau, deswegen habe ich versucht, den Gag zu machen, dass ich eigentlich nur denke, ich hätte das.
Ja, ich meine, ja. Und okay.
Ich schicke dir eine Mail.
Ich schicke mir einen Fax. Richtig rum, bitte.
Du hattest aber auch noch was angeteased. Wow, diese drei bedürftigen Themen haben uns jetzt wirklich durch die Folge getragen.
Ja.
Wir haben die Trash-Falle jetzt gehabt.
Yes.
Wir haben die Kunst-News. Die eigentlich keine News sind, weil es ist, glaube ich, schon vor langer.
Der 30. Geburtstag hat ein bisschen hergehalten.
Ja, das stimmt.
Und jetzt, ja, und ich war, jetzt als Anfang und Ende reichen sich die Hände mäßig, ich war hier in Köln in einem Hotel für eine Nacht.
Alleine?
Nein, nicht alleine. Nicht alleine.
Mit einer Frau?
Ja.
Mit einer Frau, mit der du verlobt bist?
Ja. Was die Story dann weit weniger spannend macht.
Schade.
Ist auch oft so, wenn Freunde von mir irgendwelche Sexgeschichten und so erzählen und dann hört man ja sehr aufmerksam zu und will so jedes Detail wissen. Wenn ich eine Sexgeschichte erzähle,
Leider, wir kennen Lenny. Ihr seid ja auch schon ewig zusammen. Das heißt, das ist ja voll traurig für dich, wenn so bei einer Pokerrunde alle so, ey, als ich 17 war und dann fängst du an, ja, aber Leute, diese eine Schnepfe, die ich. Wie redest du denn über Belly? Wir kennen die. Das ist lustig. Ja, das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn Leute sehr lange mit jemandem zusammen sind, dann. Ja.
Also Belly und ich waren hier in Köln im Hotel. Und der Grund war, dass. Also wir sind in der Wohnung, habe ich ja vor ein paar Folgen erzählt, in der Wohnung umgezogen. Also was vorher das Arbeitszimmer war, ist jetzt unser Schlafzimmer. Und was vorher das Schlafzimmer war, ist jetzt das Arbeitszimmer. Und also was jetzt das Schlafzimmer ist, man sieht, dass das vorher mal ein Arbeitszimmer war. Also da hing so ein Whiteboard halt an der Wand und es sind Löcher und Kratzer irgendwie von der Schreibtischstuhllehne und so. Es sah halt irgendwie ungemütlich aus. Und ich wollte das malern lassen, also streichen lassen. Ich kann das selber nicht. Gut, also ich habe zwei linke Hände. Wahrscheinlich würde ich den Raum falsch rumstreichen.
Und es wird 40 Jahre lang niemandem auffallen.
Genau. Und also habe ich bei MyHammer inseriert, ob diesen Raum jemand streichen kann. Und dann haben sich mehrere Interessenten gemeldet. Und das Ding war dann, das hat jetzt eigentlich nicht wirklich was mit der Nacht im Hotel zu tun. Ich fand es aber trotzdem amüsant. ich hasse Telefonieren, ne? Mhm. Ich telefoniere wahnsinnig ungern. Ich versuche alles, wenn möglich, per E-Mail oder am besten per WhatsApp zu regeln. Maler telefonieren wahnsinnig gern.
Was? Warum?
Und ich hatte dann von, weiß ich nicht, ich hatte dann so von 10 Malern jeden Tag so 9 Anrufe in Abwesenheit und dann habe ich kurz mal mit einem telefoniert, hatte aber keinen Bock mehr und habe dann vertröstet auf ein anderes Mal. Es war wirklich, es war furchtbar. Aber es gab dann einen Maler, der mir auf WhatsApp geschrieben hat. Und ich hab mir
den hast du sofort genommen.
Ich habe mir nicht mal angeguckt, was er für Referenzen hat. Ich habe den instant genommen.
Nicht mal zumindest so WhatsApp-Profilbild, ob es irgendwie.
Gar nichts.
Nein.
Ich habe den einfach hab gesagt, der Raum ist 12 Quadratmeter klein.
Zack.
Und bitte machen. Faires Angebot gemacht. Und der war dann da und hat relativ lang gebraucht für die Arbeiten. Also ich habe den halt vorher gefragt, wie ist es denn im Schlafzimmer, wenn sie da frisch gestrichen haben, können wir ja wahrscheinlich dann die Nacht nicht schlafen, weil die Farbe riecht ja auch und so. Mhm. Und dann meint er, nee, schwierig, aber woanders in der Wohnung können sie, also wenn sie Matratzen halt da hinlegen. Und dann hatten wir halt geplant, hoch ins Wohnzimmer zu gehen und da halt zu pennen. So, jetzt war der Maler da und es war, das war auch Wahnsinn. Der hat, hatte so ein Transistorradio dabei, so ein kleines, das er auf voller Lautstärke hat laufen lassen, während er gestrichen hat. Und er hat es auch laufen lassen auf voller Lautstärke, wenn er nicht mehr da war. Also er ist zum Beispiel, der ist Mittag kurz, ist er kurz was essen gegangen, aber das Transistorradio weiter eins live geplärt.
Ist natürlich auch die Frage, gehst jetzt hin, machst es leiser, aber was ist, wenn er genau dem Moment zurückkommt?
Du willst es halt mit dem Maler nicht verderben.
Ja, irgendwie auch übergriffig.
Und dann, ich hab's dann, nach 40 Minuten habe ich es dann ausgesteckt, weil ich war halt die ganze Zeit, Belly war in der, in der Küche. Und hat da gearbeitet und ich war oben im Wohnzimmer und habe nichts gemacht, habe ins Leere gestarrt. Ich wollte eigentlich einen Film gucken oder irgendwie PlayStation spielen oder so. Aber dadurch, dass das Radio die ganze Zeit so laut läuft und wir so eine offene Maisonette-Wohnung haben, kann ich nichts machen. Ich habe dann die ganze Zeit ein bisschen ins Leere gestarrt. Wirklich, also ich bin einfach auf der Couch gesessen. Ich habe dann einfach mit Leuten ein bisschen so WhatsApp hin und her geschrieben. Das war ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich es halt ausgesteckt, dann kam er wieder, dann alles fertig gemacht und alles gepasst. Das Ding war, dass er sehr lange gebraucht hat, weil er recht spät da war, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Das war auch sowas. Der hat mir am Tag vorher, hat er mir halt geschrieben, wie ist die Parkplatzsituation. Dann meinte ich so, wenn sie Glück haben, kriegen sie halt einen Tag vorher, kriegen sie halt vor der Wohnung was. Wahrscheinlich schwierig, es gibt auch keinen Innenhof, wo man reinfahren kann und so. Und dann ist er schon 40 Minuten zu spät und schreibt mir so, gibt es eigentlich einen Innenhof, wo man reinfahren kann? So, nein, gibt's nicht. Auf jeden Fall war er dann zu spät, hat ewig lang gebraucht. War dann fertig, sieht alles gut aus. Das Problem war, dass die komplette Wohnung nach Farbe gerochen hat. Und zwar so, dass ich wirklich schon Kopfschmerzen gekriegt habe. Und dann warst du ja, was machen wir jetzt? Ja, wir sind erwachsene Menschen, wir gehen jetzt ins Hotel. Und dann war es 19 Uhr abends und ich habe für die gleiche Nacht halt geguckt nach einem Hotelzimmer und um 19 Uhr abends sind Hotelzimmer in Köln wahnsinnig günstig. Weil die
müssen ja auffüllen.
Die Hotels wollen ja, also ein leeres Zimmer kostet die ja mehr, als wenn ich jetzt einen geringen Preis zahle. Und ich habe dann echt für wirklich ein Schnäppchen ein Hotelzimmer gefunden, das war sogar als Suite ausgewiesen, direkt am Rhein, da stand Panorama-Rheinblick, im obersten Stockwerk, atemberaubender Blick über Köln, wirklich für ein Apfel und ein Ei so. Das habe ich genommen und Belly und ich sind dann dahin gelaufen, was auch weird war. Also wir hatten
ohne Koffer?
Nee, Belly hat den Koffer für uns beide dabei und sind dann da angekommen. Haben dann eingecheckt, waren nur ganz kurz im Hotel und sind dann was essen gegangen, was auch geil war, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin abends nie am Rhein unten. Da hängt man halt nicht ab. Sind dann in so ein kleines Restaurant, haben da gegessen, war mega gemütlich und sind dann ins Hotelzimmer und haben Dschungelcamp geguckt, war mega.
Stimmt, und, das läuft ja gerade wieder.
Ja, und am nächsten Tag bin ich dann aufgestanden und habe mir die Wohnung mal, also das Hotelzimmer mal so richtig angeguckt, den Panoramablick und die Suite. Also im Endeffekt war es einfach ein mittelgroßes Hotelzimmer und der Panoramablick war ein Fenster, was Richtung Rhein ging, aber man konnte nur auf so eine Autobahn gucken, also auf so ein Stück Autobahn. Davor war ein bisschen Wasser, dahinter war ein bisschen Wasser. Und das Zimmer war offensichtlich mal irgendwie so ein Lagerraum oder so gewesen, wo die einfach so Teppich reingezogen haben. Das war alles okay, das Bett war total bequem, es war total leise, alles super. Dann habe ich mich im Bad mal genauer umgesehen und es waren einfach Blutflecken an der Wand. Nicht so ein bisschen, sondern so richtig große, ich habe Fotos gemacht, kann ich das dann zeigen, so richtig große, fette Blutflecken. Und es war überall, das habe ich am Abend vorher halt nicht mehr gesehen, weil wir halt vom Restaurant irgendwie eine halbe Flasche Wein im Gesicht und dann
mit irgendwie einen halben Tag Farbe geschnüffelt.
Ja, genau. Das habe ich und dann das komplette Bad war unfassbar krass verschimmelt. Und dann wollte ich den.
Aber im echtes Blut.
Es war richtiges Blut. Warte, ich zeige dir ein Foto.
Und war mit dem Blut was geschrieben irgendwie so? Lauf Run. Oder so?
Guck mal.
Oder irgendwie eine ganz weirde Art und Weise, nach einem One-Night-Stand seine Handynummer dazulassen in Blut.
Irgendwie. Guck mal, das ist nur ein
Ja, also das sind alles einfach Blut.
Das sind einfach fucking Blutflecken.
Das sind einfach
jetzt,
Blutflecken.
Pass auf, jetzt zeige ich dir das Highlight-Foto. Ich habe dann da wirklich auf Zehenspitzen geduscht, um einfach, ja, weil ich will nicht ungeduscht aus dem Zimmer gehen und wollte den Föhn benutzen. Der Föhn war in so einer Samttüte. Also in so einer Samttasche drin, die wolltest du eigentlich nicht anfassen. Und jetzt gibt dir wie der, ich weiß nicht, ob du dir damit die Haare föhnen würdest.
Da ist einfach überall Blut, nein. Das wäre auch lustig, wenn du anhand der Blutflecken nachvollziehst.
Das war das Bluthotel.
Aber wenn du nachvollziehen könntest, wie das passiert ist. So quasi die Schere und die Jonglagebälle ja. Und dann, ach, was auch immer.
Aber guck dir das an. Das ist der Föhn.
Der ist einfach kaputt.
Nee, der ist einfach verschimmelt.
Ach, das ist schimmig. Ich dachte, das sind, sind die Krater, dachte ich, wären.
Und dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Müssen wir irgendwie, und dann habe ich mich an der Hotelrezeption beschwert. Wir sind ausgecheckt und ich habe aber ganz nett so, also das Bett, erstmal würden wir was Positivem anfangen.
Ja.
Das Bett war super bequem, es war total leise, super, dass die Buchung so schnell geklappt hat.
Eine Sache noch, das wurde jemand im Bad ermordet? Wäre nicht schlimm, wenn, wäre nicht so super schlimm.
Und dann aber waren die erst ein bisschen pikiert.
Ja.
Also ich war wirklich ganz ruhig und habe gesagt, so, ich wollte es nur sagen, weil es fühlt sich für mich jetzt komisch anfühlen, wenn ich damit jetzt mit so einem Groll nach Hause gehen würde. Und dann meinte sie so, ja, haben Sie da jetzt Fotos gemacht? Und dann habe ich so gesagt, so, ja. Und habe ihr das Blutfoto gezeigt, das ich dir gerade gezeigt habe. Ja. Und sie meinte so, oh.
Ach, da ist Juan. Oh. Seit 3 Wochen vermissen wir den irgendwie. Der hätte eigentlich meine Schicht übernehmen sollen.
Und meinte sie, oh, ja. Ah ja. Noch mehr Fotos, nehme ich ihn nacheinander und dann das Joker-Foto war halt dann der Föhn. Da meinte ich, ich weiß nicht, ob sie sich damit die Haare föhnen würden. Ich habe es nicht gemacht. Und dann hat sie gesagt, nee, oh Gott, nee. Das Zimmer müssen wir sofort vom Angebot nehmen. Und dann haben sie uns
und die Polizei rufen.
Und die Polizei rufen. Und dann haben sie mir die Kosten erstattet.
Das ist aber nett.
Ja, das war, ja, die war super nett.
Gab es eine Story hinter dem Blut irgendwie?
Ja, ich wollte es nicht hören, ehrlich gesagt. Also, weil wir haben ja trotzdem in dem Raum geschlafen.
Ja, das ist auch eine eigenartige Vorstellung. Also, wenn man zu lange drüber nachdenkt, das ist wie, wenn man zu lange drüber nachdenkt, wer das ganze Besteck im Restaurant schon im Mund hatte, wie viele Leute da in diesem Hotelzimmer waren.
Wenn du einen Apfel kaufst im Supermarkt.
So, wie viele den schon angefasst
haben. Ich meine, ich gucke mir bestimmt 7 Äpfel an und fasse die auch an, bevor ich einen nehme. Rechne das mal. Ich kann es nicht hochrechnen, aber rechne es mal hoch.
Ja, ich finde es spannend, dass also mit Blut beschmiert, egal welche Aussage, kriegt einen ganz anderen Dreh, wenn es mit Blut geschrieben ist. So mit Lippenstift, freue mich darauf, dich wiederzusehen.
Hot.
Mit Blut? What?
Creepy. Ja. Ich fand auch lustig, ich habe vorher bei 2 anderen Hotels und auch bei dem, wo wir dann waren, ich sage jetzt nicht den Namen, weil die waren dann wirklich nett und so.
Ja,
deswegen. Ich habe bei 2 anderen Hotels und bei dem Hotel angerufen, weil da waren die Betten immer mit Queen-Size-Bett angegeben und ich mag große Betten. Und Queen-Size gibt es in Deutschland irgendwie 2 verschiedene Standards. Also es kann entweder recht schmal sein oder okay groß und ich wollte halt wissen, welche Größe das Bett hat. Und ausnahmslos jeder Mensch in den Hotels, mit denen ich gesprochen habe, weil ich die ja wussten, ich komme aus Köln, dachte, ich habe eine Affäre.
Ja, natürlich.
Einzelne dachte, ich habe eine Affäre.
Auch als ich denke es jetzt immer noch, obwohl du es erzählt hast.
Als ich dann mit Belly in der Hotelrezeption war, was.
So, alle zwinkern dir so zu.
Die sehen halt meine richtige Adresse, die ich angeben musste, dass ich halt irgendwie 2 Kilometer weg von hier wohne. Und die waren sich so sicher, dass ich eine Affäre habe.
Spaß heute Nacht.
Ignorieren Sie das Blut.
Das war der letzte Mensch, der eine Affäre hatte. Da ist es halt aufgeflogen.
Ja, genau.
Ich hoffe, Sie haben mehr Glück.
Das war auch
so eine Erfahrung. So verschwörisches Grinsen und Zwinkern. Ja,
wirklich aufnahmslos. die Stimmlage von den Leuten, mit dem, weil ich halt auch nach der Größe des Bettes gefragt habe.
Hier ist Ihr Zimmerschlüssel.
Und
ja. Oh Gott.
Knick, knack.
Oh Mann.
Aber ich fand es amüsant. Ich fand es wirklich amüsant.
Ja, fantastisch. 4 Stichpunkte haben uns dann doch durch diese Folge getragen.
Uns und euch.
Uns und euch. Und da würde ich nur noch sagen, Christian Huber, hast du ein Highlight der Woche?
Ja.
liebe Menschen da draußen, da mache ich die Formalitäten. Ganz, ganz lieben Dank fürs Hören. Bitte bewertet uns, wo man uns nur bewerten kann, und lasst uns ein paar nette Worte da. Und vor allem empfehlt uns weiter. Das hilft uns immer sehr. Und wenn ihr da Menschen kennt oder auch Menschen nicht kennt, von denen ihr denkt, habe ich jetzt nur kurz auf der Straße gesehen, aber der sieht so aus wie jemand, dem dieser Podcast gefallen
könnte. Lauft dem Menschen hinterher.
Einfach hinterherlaufen.
Mit einer Zeitung und einem Trenchcoat und so einem Schlapphut.
Ja, genau. Und empfehlt uns weiter, das hilft uns wirklich. Und an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Hören. Und jetzt ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, wie stehst du zu getrockneten Tomaten?
Theoretisch sehr gut.
Ja.
Praktisch esse ich die irgendwie fast nie.
Warum isst du die fast nie?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt wenig Gerichte, also außer jetzt irgendwie Nudeln, wo ich die verwerten kann.
Auf dem Sandwich, fantastisch.
Ja, aber da reicht mein Horizont dann nicht aus.
Okay.
Wenn ich ein Sandwich mache, mache ich mit Käse drauf und dann danach denke ich, ich hatte ja auch noch getrocknete Tomaten. Und es ist auch nicht so ein Ding wie Oliven, wo man dann abends irgendwie nach Hause kommt und sich denkt, so ein leichtes Hüngerle, was jetzt perfekt wäre, aus dem Glas 7 Oliven irgendwie sich reinfressen. Nee, dafür sind dann getrocknete Tomaten auch zu exklusiv und zu wertig.
Ja, und irgendwie so geschmacksintensiv.
Ja, genau.
Und mein Problem, ich mag getrocknete Tomaten, aber ich kann immer nur so eine oder so essen, weil die auch immer so, wenn die eingelegt sind, so krass nach Knoblauch und Salz. Und ich kann ja nicht so viel Salz.
Also ich habe nichts gegen getrocknete Tomaten.
Nee,
aber selten isst man die.
Ja.
Und meistens sind die einem zu viel. Und ich glaube, die Idee dahinter ist besser als dann die Ausführung. Und nochmal, einige meiner besten Freunde sind getrocknete Tomaten. Also ich habe nichts gegen die an sich. Aber irgendwie bringen die es nicht so richtig.
Und ich war es oft so, dass ich hatte Bock auf getrocknete Tomaten, hab die aus dem Supermarkt oder irgendwie vom Feinkostladen oder wo auch immer mitgenommen.
Okay.
Und,
wie oft gehst du so in den Feinkostladen?
Echt? Ganz, ganz selten. Es hat jetzt ein neuer bei mir ums Eck aufgemacht, so ein griechischer Feinkostladen. Oversold, sag ich mal. Weil ich drin hatte ich auch getrocknete Tomaten ausprobiert, waren komplett Knoblauch und versalzen und waren einfach nicht geil. Und bei mir ist auch immer die Vorstellung der getrockneten Tomate geiler als die eigentliche getrocknete Tomate. Aber trotzdem ist mein Kurzzeitgedächtnis löscht sich immer wieder sehr schnell. Und wenn ich dann im Supermarkt wieder vorm Regal stehe und da gibt es getrocknete Tomaten und mein Kopf so, ach geil, getrocknete Tomaten, nehme ich mit. Und jetzt habe ich welche gefunden, von denen ich ein halbes Glas wegsnacken kann. Problemlos, weil da ist kein Salz
drin. Pur?
Ja, oder mit so einem Baguette-Stückchen oder so. Weil da ist kein Salz drin und kein Knoblauch.
Und keine getrockneten Tomaten. Genau. Es ist kreisrund, viel Käse drauf, muss 20 Minuten in den Ofen bei 180 Grad und schmeckt mega.
Und in was es eingelegt ist, und jetzt kommen wir auch wieder zum Anfang, Öl.
Ja.
Es ist in fantastisches Öl eingelegt. Und
es geht nichts über Öl.
Wirklich.
Öl. Öl.
Ist wirklich Öl. So. Wie Merkel während der Regierungszeit. Und
politische Gags. Geben die Sinn?
Die so halb funktionieren.
So ein Mittel.
Das ist einfach von, ich sage jetzt einfach die Marke, fuck it, Rewe beste Wahl.
Mega Geheimtipp.
Aber da greifst du ja nicht unbedingt hin.
Ja,
weil du rechnest ja eher damit, dass das vielleicht irgendwie jetzt nicht die High-Class-Ware, also theoretisch, ist.
Ja.
Ist halt Discounter-Stuff. Und das sind die besten getrockneten Tomaten, die ich je gegessen habe. Und das ist jetzt mein neuer Snack aus dem Supermarktregal.
Ja, jetzt ein bisschen kostenlos Werbung gemacht, aber.
Ja, warum aber nicht? Ist halt, mein Gott.
Ist halt so. Das ist
auch so geil.
Das ist wirklich egal. Völlig egal.
So, draußen wird gesaugt.
Na dann,
draußen wird schon Staub gesaugt. Weiß ich nicht, hat die einen Dyson eigentlich, die Dame?
Nee, das glaube ich nicht. Dann würde ich hier so durchschweben und wird dann so, ich weiß nicht, ich glaube, für einen Dyson muss man irgendwie 3 Monatsmieten zurücklegen, um sich einen leisten zu können.
Naja, auf jeden Fall war's das.
Bis nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.